weiß nicht, ob mich jemand erinnern kann, ich war ja schon mal hier zur Predigt. Wann ist es her? Und da kennt ihr die Geschichte, weshalb wir da sind, gestern gekommen und dann wollen wir noch fahren. So wie zu mir, die Sprache verrät ja, wo man herkommt. Wo komme ich denn eigentlich her? Aus dem Osten, ganz weit aus dem Osten. Meine Eltern waren Flüchtlinge aus Schlesien und wir wollten dann zurück. Der Krieg war zu Ende am 8. Mai 1945 und da war die Grenze, die Reise nach Polen. Und da ging es nicht mehr weiter und ich habe das Schwimmen im Grenzfluss nach Polen gelernt. Also direkt an der Grenze nach Polen bin ich aufgewachsen. Meine Frau und ich, wir wohnen in Chemnitz vor der Karl-Marx-Stadt. Und wir haben selber zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Die Tochter wohnt mit im Haus. Wir wohnen im Haus, sie hat drei Enkelkinder und der Sohn wohnt mit seiner Familie und Frau und Tochter da auch mal in Leipzig. Wohnen sie dort und wir sehen uns häufig. Unser ältester Sohn, Enkelsohn in Leipzig, der ist, ich muss mal erzählen, der ist 10 Jahre alt. Und der hat schon immer den Wunsch gehabt, Opa, wir fahren mal von Chemnitz nach Leipzig und umgekehrt mit dem Fahrrad. Und vor gut 14 Tagen am Donnerstag sind wir von Chemnitz nach Leipzig über 100 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Der ist 10 Jahre alt. Das ist eine Leistung. Innerhalb von 6 Stunden, er hat jetzt mein E-Bike. Ich selber, ich will aber nicht angeben, aber ich war schon mit meinem Fahrrad am Freitag losgefahren, war am Sonntag am Mittelbar über den Großglocknerpass drüber. Und bin ans Schwarze Meer gefahren, 87 ans Schwarze Meer durch Rumänien. Weil ich nie vergessen, da kam dann die rumänische Grenze, waren 5 Leute, und sie wussten genau, was sie uns fragen werden. Haben sie Waffen mit? Haben sie Munition mit? Haben sie Bienen mit? Das wussten wir. Was antwortet man? Du sollst nicht lügen. Und wir haben gesagt, wenn sie denken, dann suchen sie doch. Aber die waren human. Wir haben 7 rumänische Bibeln gefunden, haben sie uns weggenommen, haben uns aber weiterfahren lassen. Ich kenne auch jemanden, der zur Verwandtschaft, den haben wir nach Hause geschickt, weil er rumänische Bibeln mit hatte. Diese Touren und vergessen. Aber ich will ja nicht aus meinem Leben erzählen, sondern ich will jetzt etwas sagen, was zur Predigt gehört. Jetzt Gedankensprung. Israel war noch gar nicht lange im Lande Kanaan. Und die Jüngeren, die nicht sterben mussten in der Wüste, wir wissen ja warum, die viele gestorben sind, die wussten noch um den Auszug. Das Volk Israel ist ausgezogen ohne Waffengewalt. Durch das schwarze oder rote Meer hindurch und dann den Jordan und vieles erlebt. Und sie waren dankbar, lieber Gott, wir danken dir, dass du uns da hineingebracht hast in das Land. Die haben große Wunder erlebt. In der Wüste haben sie Hunger gehabt nach Fleisch und Gott hat dafür gesorgt. Aber so ist das nun mal. Es wird auch schnell vergessen. Da kommen die Kinder und die Enkel und die Urenkel und die vergessen, was Gott getan hat. Wir vergessen auch vieles. Ja, ich war jetzt mal überrascht. Unser Enkelsohn, der Josia, 13 Jahre, da fragte mich jetzt mal, war ich völlig überrascht, hast du auch in der DDR gelebt? Du bist in einer Zeit geboren, ja? Die können sich das gar nicht so richtig vorstellen, es wird einfach vergessen. Und da geschah es, weil Gott wollte, dass sein Volk wieder auf den rechten Weg kommt, dass er auch mal so Leute schickte, wo sie zum Nachdenken kommen. Und jetzt lese ich zunächst 6 Verse aus dem Buch Richter. Aus dem Buch Richter, Kapitel 6, die ersten 4 Verse, die sollen uns hin zur Predigt führen. Richter, Kapitel 6, ab Vers 1. Und als sie da erlitten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde, über Israel machten sich die Israeliten in die Berge und Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel. weder Schafe noch Rinder noch Esel. Schon damals gab es Kriege, furchtbare Zeit, Raubkriege, wir holen die Ernte der Israeliten. Und da haben die sich versteckt, die Israeliten, in Schluchten, in Höhlen, haben ihr mühsam geerntetes Getreide gedroschen mit dem Pflege. Wir sind ja Gott dankbar, dass wir seit Jahrzehnten Frieden in Deutschland haben. Nicht selbstverständlich. Ja, ich war auch Ende August wieder in der Ukraine. Und da gibt es ja Krieg, über 13.000 Menschen sind schon in der Ukraine gestorben. Am Krieg, furchtbare Sache. Ja? Und wir sollten mal wieder auch Gott dafür dankbar sein, für das, was er uns, was er uns schenkt. Und dann fangen wir die Israeliten an zu nachzudenken, auch zu schreien, lieber Gott, hilf uns. Nur wir beten. Und dann geschieht Folgendes, wir lesen Kapitel 6, Vers 13, Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn, nämlich Gideon, und sprach zu ihm, der mit dir, du streitbare Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns denn das widerfahren? Und wo sind all deine Wunder, die unsere Väter erzählen und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter niedergegeben. Sie hatten vergessen. Und jetzt diese Not. In guten Zeiten erleben wir immer wiederkehren viele Menschen Gott den Rücken. Warum einen Gott? Wir kommen selber klar. Und in Notzeiten, lieber Gott, wenn es dich gibt, muss ich es noch hören. Aber Gott hört das Schreien der Israeliten. Und Gott, warum auch immer, sucht sich Gideon aus. Gideon, wir stellen uns das vor, irgendwo in der Schlucht der Höhle mit dem Fleischträger, die Eltern kennen den vielleicht noch, dieses Handwerksgerät der Bauern, und wir haben da das Getreide gedroschen. Auf einmal kommt da jemand, ja, der Engel des Herrn. Gideon wurde nicht gleich erkannt, aber er wusste, aber sehr bald durch das Gespräch, das ist ein Gesandter Gottes. Die Geschichte, ich will sie nur kurz erklären, wir kennen sie ja eigentlich, er sagt, der Engel des Herrn, Gideon, du wirst mit anderen dein Volk von den Midianitern und Amalekitern befreien. Ich bin doch kein General, ich kann doch gar nicht mit Waffen umgehen, ich mit den Schlägern in der Hand, wie soll das gehen? Mit den Schlägern in der Hand. Da braucht es doch verstandesmäßige Leute, die von Kriegsführung etwas verstehen. Aber vielleicht hat euch Gott auch zur Aufgabe berufen, die ihr nicht für möglich gehalten habt. Ja, dass Gott in der Situation euch, dich gebraucht hat, was du nicht für möglich gehalten hättest, dass du das kannst. Wenn Gott aber zu einer Aufgabe ruft, dann schenkt er auch die Kraft dazu, das zu tun. Da sollten wir nicht sagen, nein. Es kann auch in der Gemeinde so sein, mit einem einfachen, wie kann ich? Aber wenn Gott dich ruft, solltest du diesen Dienst auch wirklich tun. Und wenn du dazu bereit bist, dann wird der Gott die Kraft schenken. Ich habe in meinem Leben mal manche Reise machen dürfen und war zweimal in Nordkorea. Nordkorea ist ja das Land, wo Christen es am schwersten seit Jahren haben. Und wir haben da eine Reise gemacht mit Open Doors. Und wir standen an der Grenze Südkorea. Wir sahen Südkorea, da kommt ein Nordkoreaner normalerweise gar nicht hin, aber wir Ausländer wurden dahin geführt. Und unser Reiseleiter, das ist ein Ereignis, den man nicht vergisst, sagt an dieser Stelle zu mir, Helmut, jetzt betest du. An dieser Stelle kann man ja nicht nur fürs gute Wetter danken. Ja. Ich hätte vielleicht eine halbe Minute Zeit, darüber zu überlegen, was betest du an dieser Stelle? Und ich bin Gott dankbar, da habe ich ganz deutlich gespürt, wie Gottes Geist in meinen Geist kam. Und ich Worte, Sätze formulieren konnte, wo die anderen dann bewusst und das auch zum Ausdruck brachten, das Amen. So mache es Gott. Wir machen uns manchmal Gedanken, wie wird das werden, wie auch immer, aber Gott schenkt uns die Aufgabe. Und Gott, wenn er die Aufgabe gibt, weiß er auch, der Mensch ist auch zaghaft. Ich lese das jetzt nicht aus Zeitgründen, aber wir wissen ja, Gideon, ich Gideon, wie soll das gehen? Ich brauche ein Zeichen. Wie soll das gehen? Ich brauche ein Zeichen. Und da kennt er die Geschichte, dass er sagt, ich lege da ein Fell hin und das Fell ist feucht morgen früh und die Wiese ist trocken. Dann waren bei der Fell und Wiese nass. Und das zeige ich da. Gideon guckt früh, tatsächlich, das Fell ist nass, da kommt Wasser raus, die Wiese ist trocken. Sparen wir jetzt das Lesen, könnt ihr nachlesen. Und dann sagt er, vielleicht war es Zufall. Vielleicht hat er mit Wasser umgegossen und das war keine Feuchtigkeit. Lieber Gott, wenn das wirklich so ist, dann bitte umgekehrt. Die Wiese trocknen, nein, das Fell trocknen und die Wiese feucht. Und er geht und sieht tatsächlich genau umgekehrt. Ja, Gott hat mir ein Zeichen gegeben, dass ich es annehmen soll. Ich will bereit sein, das Volk zu führen. Erlebt er noch andere Zeichen? Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben war oder ist. Habt ihr schon mal ein Zeichen gebeten, wo ihr sagt, ich weiß nicht, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Will ich diesen Weg gehen oder soll ich jenen Weg gehen? Ein vielleicht das deutlichste Zeichen meines Lebens, das ich erlebt habe. Wir waren in der Ukraine, und wie nur in Weißrussland, aber wir waren vorher woanders, also das spielt keine Rolle, wir waren immer geführt von Adventisten, aber gehen auch zu vielen Nicht-Adventisten, zu armen Leuten, Kinderreiche und Kranken, wie auch immer. Und da kommen wir in einer Kleinstadt in ein Haus, keine Adventisten. Und da ist ein 13-jähriges Mädchen, die geht so. Und die Mutter fragt, als wir reinkommen, könnt ihr uns helfen? Wir wissen genau, worum es geht. Die Operation zu bezahlen. Der fragt mich, war ja mit meinem Freund da unterwegs und unseren Begleitern. Die Frage, was wird das kosten? Und in meinem Beisein rufen sie den Chef der Hauptstadt der Ukraine an und sagen, man kannte sie dort, das Mädchen, was wird diese Operation kosten? Und da wurde uns gesagt, 8.000 bis 10.000 Euro. Ich hatte eine kurze Rücksprache mit meinem Begleiter und sagte, ja, irgendwie wird das Gott machen. Ich schätze aber nach kurzer Zeit heraus, dass Kiew sich an eine solche Operation nicht herantraut. Und der entscheidende Satz war von dem Mädchen, ich will lieber sterben, als mit diesen Schmerzen weiterleben, mit 13 Jahren. Und jedenfalls, das ist nicht möglich, lange Geschichte, der kam dann, das in Tübingen versucht, und dann nach Hamburg, mir wurde gesagt, der beste Mann in Deutschland, der Professor so und so, und den habe ich angeschrieben und er sagte, ja, wir können es versuchen. Kann querschnittsgelähmt sein, aber wir können es versuchen. Zur Voruntersuchung, wie auch immer. Und dann hat man mir gesagt, die Operation wird 41.000 Euro kosten. 3 Wochen vorher muss das Geld auf dem Konto sein. Ja, 41.000 ist ja schon allerhand. Ja. Und ich bin dann unterwegs. An einem Montag war das. Ich bin bei gläubigen Leuten und erzähle davon. Und da sagten sie mir, ja, wenn man richtig Gottvertrauen hat, dann braucht man nicht Geld ausgeben, dann kann das auch Gott. Und ich sage, wenn das Gott will, dann macht er das. Er hat in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen, er sprach, erst geschah. Aber es ist Gottes Wille. Und dann sagten sie, da gibt es in Amerika einen Adventisten, der kann Wunder heilen, Kranke heilen. Ich sage, ich kenne den Mann nicht. Wenn er die Beziehung herstellt zwischen ihm und dem Kranken, wie auch immer, die gehen nach Amerika, aber ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Und dann habe ich eine fast schlaflose Nacht und sage, lieber Gott, ich weiß nicht. Ich will dir vertrauen. Du kannst helfen. Soll ich diesen Weg weiter mit dem Geld gehen oder kannst du im Gottvertrauen heilen? Das ist, die Nacht ist vorbei. Ich halte meine persönliche Andacht und anschließend schalte ich wieder meinen Computer ein und da sehe ich eine Nachricht von der Bildzeitung. Die ist euch allen bekannt. Ich habe ja inzwischen viele aufgenommen, 41.000 Euro. Und er schreibt an dem Dienstagmorgen, kommt die Nachricht. Wir haben, oder gestern am Montag, hat das Gremium in der Bildzeitung, die dafür zuständig ist, beschlossen, 10.000 Euro für die Operation des Nächsten zu überweisen. Natürlich nicht an mich, sondern ans Krankenhaus. Das war die Antwort. Helmut, geh diesen Weg. Das war für mich das deutliche Zeichen. Geh diesen Weg und warte nicht, bis die Nachricht bekommst aus Amerika, wie auch immer. Ich denke, wir dürfen Gott auch manchmal einfach auch um Zeichen bitten und Gott kann gnädig mit uns sein. Gideon ist einfach bereit, diesen Weg zu gehen. Und im Kapitel 7 finden wir dann auch, dass er Zurüstung hat zum Kampf. Es kommt ja dann zur Traumdeutung. Da lese ich Kapitel 7, Vers 15, Richter Kapitel 7, Vers 15. Als Gideon diesen Traum erzählen hört, also Gideon macht sie auf den Weg und hört dann die Feinde, wie sie sich unterhalten und viel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israel und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Was war vorher passiert? Gideon hat natürlich auch gesagt, wir brauchen Männer, die den Kampf führen gegen die Midianiter. Das sind tausende Midianiter, Amalekiter. Wir brauchen auch eine Gegenwehr. Und da sagt Gott ihm, nachdem die Männer aus dem ganzen Land kamen da, das sind viel zu viel. Was? Viel zu viel? Da sagt Gott zu ihm, alle, die Angst haben, sollen nach Hause gehen. 22.000 Männer gehen nach Hause, weil sie Angst haben. Und dann wird Angst. 10.000 bleiben übrig. Was soll ich mit 10.000 Leuten? Dann ging die Geschichte weiter. Sagt Gott, viel zu viel. Viel zu viel. Kann doch nicht sein. Und dann diese Probe, die gehen durch den Bach und alle, die wie ein Hund so das Wasser schlürfen, sagen wir, die behalte. Und von den 10.000 waren 300 übrig geblieben. Und Gideon kann es nicht fassen. Gideon kann es nicht fassen mit 300, soll ich gegen Tausende ankämpfen, geht doch gar nicht. Und jeder würde sagen, hat dich denn der Verstand verlassen? Strategisch undenkbar. Aber er vertraut Gott und wir kennen die Geschichte und er sagt, bewaffnet euch, nicht mit Schwertern, sondern mit Fackeln, mit Tonkrügen und Posaune. Und die Nacht, da ziehen sie ihre Fackeln an, diese 300 Leute, schlagen die Tonkrüge und blasen die Posaunen, Trompeten und der Amalekiter und Midianiter, die fliehen. Die Angst Gottes kommt über sie. Und sie laufen davon. 300 gegen Tausende. Und Gideon war klar, das hat Gott gemacht. Und ihr habt sicherlich auch Erfahrungen gemacht, wo er sagt, das hat Gott gemacht. Das haben nicht wir gemacht, sondern das haben Gott gemacht. Und dieser Gott, von Alters her zu Zeiten Gideons, wir können sagen, zu Zeiten Moses und Josua und Abrahams vorher, ist der gleiche Gott geblieben. Mit diesem gleichen Gott haben wir es zu tun und wir dürfen ihm vertrauen. Auch wenn manches anders läuft, als wir uns es denken. Und sie feiern einen glorreichen Sieg und sie sind einfach begeistert, die Leute. 8, Vers 22 lese ich, da sprachen die Männer von Israel zu Gideon, sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn,
weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht Herrscher über euch sein, und mein Sohn soll es auch nicht Herrscher sein über euch, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Was für eine Stimme des Gideon! Gideon bekräftigt und sagt, ich will nicht König werden, auch nicht meine Nachfahren. Der Herr hat es getan. In der größten Stunde des Triumphes, da kommt eine Versuchung. Vers 24, und Gideon sprach zu ihnen, eins begehre ich von euch, jeder gebe mir die Ringe, die er als Beute genommen hat. Denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe. Und sie sprachen, die wollen wir dir geben. Er sagt, ich will nicht Herrscher sein, aber gebt mir den Schmuck, den ihr da bekommen habt. Da kann man ja vielleicht noch mitgehen, so als Belohnung. Aber in Vers 27 lesen wir etwas, was uns im Grunde erschüttert. Und Gideon machte einen Ephod daraus und stellte ihn in seiner Stadt Orpha aus. Und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei, und er wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick. Wer die Geschichte von Gideon kennt, da hat man die Altäre der Baalspriester niedergerissen. Und jetzt baut er sie wieder auf. Wie kannst du? Und keiner sage, so etwas wird noch nie passieren. Erfahrungen mit Gott zu machen, ist das eine. Aber auch die größten Erfahrungen retten nicht und können uns nicht vom Abfall bewahren. Sondern es bewahrt uns dieses Bleiben in der Treue vor Gott. Da ist das Wort Gottes eine ganz wichtige Sache, dass wir daran bleiben, dass wir die Gemeinde besuchen und dass wir auch miteinander auch beten. Das ist ganz wichtig. Es geht dann weiter. Man kann auch für sich selber fragen, was machen wir mit unseren Erfolgen? Machen wir damit nur Karriere? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch gut. Aber was Gott uns schenkt, ist immer die Frage, was machen wir damit? Es kommt nicht darauf an, wie viel wir besitzen, welche Reichtum wir haben, sondern was wir damit machen, das ist die entscheidende Frage. Es gibt reiche Leute, die behalten das für sich. Bleiben Egoisten. Es gibt andere, die teilen aus und werden anderen zum Segen. Vers 30, so als Nebensatz, und Gideon hatte 70 leibliche Söhne und hatte viele Frauen. Einartig. Wie kann man Großes mit Gott erleben und andererseits so eigene Wege gehen? Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christen Lebensstreit, heißt es in einem Lied. Und Gott bewahre uns, dass wir, wenn wir im Wohlstand leben, wir erleben ja es ja teilweise, um uns herum auch, manch einer an der Gemeinde hat es erlebt, der Wohlstand hat nicht unbedingt mehr zu Gott getrieben, sondern manchmal war es auch das Schreiten durch das dunkle Tal und dass wir Gott da immer wieder auch gesucht haben. Als aber Gideon gestorben war, kehrte sich die Israeliten ab und liefen den Baalen nach und machten Baal zu ihrem Gott. Trauriges Ende. Gideon, das kennen wir immer, die erste Geschichte, aber eigentlich ganz traurig. Aber sie endet nicht ganz traurig. In Hebräer Kapitel 11, ja, das ist ja das Kapitel der Glaubensväter, auch Rahab, also Glaubensfrauen. Hebräer Kapitel 11 wird dann auch Gideon erwähnt. Ich denke, das steht nicht umsonst da. Was will uns die Predigt sagen? Entscheidend ist nicht unbedingt unser Glaubensanfang. Manch einer hat einen tollen Anfang, wie Gott ihn gerufen hat. Eine tolle Taufe erlebt. Wunderbar. Alles richtig. Hat tolle Erfahrungen gemacht. Aber entscheidend ist, dass wir Gott die Treue halten bis zum Lebensende. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, wie es auch kommt, aber wenn man jeden Tag Gott die Treue hält, wird er in den Stunden, wo es gefährlich wird für uns, wird er uns die Kraft schenken, da auch hindurchzukommen. Wir sollten uns, was die Zukunft angeht, auch keine allzu großen Gedanken machen. Er bringt uns da hindurch. Wer im Kleinsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Wir dürfen bei Gott bleiben und dazu gehört eben, wie gesagt, das Wort Gottes, das Bibellesen, auch das Bleiben in der Gemeinde ist nicht von ungefähr. Mit einer kurzen Geschichte, die mich immer noch berührt, möchte ich meine Predigt beschließen. Da ist ein Pfarrer in der Kirche neu angekommen und da sieht er ganz vorn einen älteren Mann sitzen. Und nach der dritten Predigt denkt er, den müsste man ansprechen, der ist schon dreimal zum Gottesdienst da gewesen. Und er steht da draußen an der Tür und sagt, ich freue mich, dass ich jetzt jedes Mal zum Gottesdienst begrüßen durfte. Der Mann reagiert überhaupt nicht. Der denkt, der Pfarrer, der gehört nicht so schwer. Ich freue mich, dass Sie zum Gottesdienst sind. Und dann gibt er zu verstehen, dass er nicht spreche und nicht hören kann. Und dann gestikuliert er und da versteht der Pfarrer, er will einen Stift und was zum Schreiben. Und der Pfarrer schreibt zunächst drauf, wenn Sie nicht hören und nicht sprechen können, warum kommen Sie dann zum Gottesdienst? Ja, das ist immer vorn. Und kommt zum Gottesdienst. Und da schreibt der Mann drunter, ich möchte einmal in der Woche mit den Gläubigen die gleiche Luft atmen. Kein magisches Verständnis, sondern er brachte zum Ausdruck, ich möchte wenigstens einmal mit den Gläubigen in der Woche zusammen sein. Und Gemeinschaft der Gläubigen ist etwas Wunderschönes. Und Simon und Sarah, ich muss sagen, wenn ich gefragt werde, wo waren die schönsten Sabbate meines Lebens, die waren in Neudorf, in Rumänien. Das war einfach so. Ja. Die wir so erlebt haben dort, ganz einfach, aber es war schön, anders als bei uns. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die über die Grenze der Adventgemeinde hinausgeht, mag ich bewusst zu sagen, ist auch ein besonderer Segen. Bibelwort und Gebet nicht vernachlässigen, aber wir brauchen die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich könnte Begegnungen erzählen von Besuchen. Ich will noch eine erzählen. Ich war 1987. Ich komme abends nach Hause. Da sagt meine Frau, damals sieht der St. Petersburg nach Leningrad. Da hat jemand angerufen, du kannst in 14 Tagen nach Leningrad fahren. Von staatlicher Stelle. Ich habe nächsten Tag angerufen, ist er an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Na, dann hat er mir erklärt, warum das so ist. Und hat er mir Bibel versorgt. Bibel. Und eine adventistische Adresse. Ich war noch nie in Leningrad und einheitliche Wege habe ich mich dann durchgefunden und bin dahin und habe an der Tür geklingelt. Da war eine ältere Mutter und eine Tochter. Die kannten mich nicht, ich nicht sie. Und dann sagte ich nur, ich Adventist, ich Adventist. Die haben die Tür geöffnet und ich bin rein. Und mit meinem, wir hatten ja in der DDR auch gute Russischkenntnisse, haben wir uns unterhalten. Und das war eine solch herzliche Begegnung. Ja, bin dann bald auch wieder gegangen, zurückgefahren ins Hotel, wo die anderen waren. Und Gemeinschaft der Gläubigen ist etwas ganz Wertvolles. Ich wünsche euch nicht nur vom Wetter her eine gute Zeit. Gott segne euch, auch in der neuen Woche. Was immer er auch tut, wo immer er auch fährt, dass wir zum Segen für andere werden. Ich weiß nicht, wie lange Gott uns Leben schenkt, aber dass wir Gott die Treue halten und dass wir nicht auch durch tolles Leben, das wir führen dürfen, von Gott uns abwenden, sondern dass wir Gott die Treue halten und eines Tages in Ewigkeit bei ihm sind. Amen.